brutal. Das ist wirklich brutal. Am 11.11. fast um 11.11 Uhr ist der Technikchef und der Geysir aus der Vulkaneifel parat. Das ist wirklich unfassbar. Wo alle Straßen schon abgesperrt sind, wo das Leben tobt, seid ihr in diesem Studio und joint mich. Das ist ja, also ich muss ganz ehrlich sagen.
Also ich kann dir nur eins sagen, ich gehe als Gardeoffizier. Jetzt sage ich erstmal ich, weil ja. Das Kostüm von Thorsten ist Wahnsinn. Er geht tatsächlich als Erdbeermund.
Als Erdbeermund?
Ja.
Boah, jetzt bin ich ein bisschen buschig.
Wirklich. Ja, das ist mir klar.
Ja. Ich habe mir aber auch die weißen Ballettstrümpfe angezogen.
Ja, gestern hat der Express ja getitelt, dieser FC macht Jans Köllejek. Also nach dieser Leistungsexplosion, mein lieber Mann.
Du, bitteschön. Also, dann würde ich sagen, wenn man Strumpfhosen anziehen kann, weiße, ballettmäßig, und wenn man am 11.11. pünktlich zur Aufzeichnung im Garde, im Mäntelchen und im Erdbeermondkostüm hier antritt, dann braucht es vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Boah, ich war ja wirklich angefasst an diesem Wochenende, muss ich ehrlich sagen, weil du, also wirklich, wie du dich da durchmoderiert hast, durch diesen Bundesliga-Wahnsinn. Und dann noch, und da bin ich wirklich, jetzt bin ich wirklich Fan von dir, Dieter Hecking, erster Auftritt, 1:1 gegen Leverkusen. Und da müsst ihr das einfach mal sehen. Da sind zwei Freunde am Start, die sich schätzen, die sich kennen. Und dann kommt am Schluss des Interviews Thomas Wagner, der einfach sagt, danke, Dieter.
Was soll ich denn sonst sagen am
Ende? Danke, Dieter. Ja. Also es ist so, als ob man sich wirklich schon 100 Jahre kennt. Und also, habt ihr irgendwie schon mal das ein oder andere Bierchen getrunken am 11.11.?
Nee, am 11.11. nicht. Also ich kenne ihn wirklich schon ganz, ganz lange. Ich kenne ihn schon aus Zweitliga-Zeiten, Lübeck und Aachen, also weit über 20 Jahre.
Ja.
Der kann ja manchmal auch knurrig sein. Das wissen auch die Schiedsrichter zu berichten. Und der kann auch mal, wenn der dem eine Frage stellt, die ihm nicht gefällt, kann er auch mal böse gucken. Aber ein gerader Westfale, guter Typ einfach. Und ich finde es tatsächlich auch ganz gut, dass unser Chef zuletzt mal irgendwann angeordnet hat, also wenn man sich so lange kennt, dann darf man jemanden auch vor der Kamera duzen, weil dieses Sie, Dieter und sowas in dem Falle, ja, und er wollte zu Soest der Kirmes und er hat gesagt, dass er stark geschwitzt hat in seinem Hemd, er war sehr menschlich, finde ich, und ja, es hat Spaß gemacht und es zeigt einfach, am Ende ist entscheidend, wie gut du bist und nicht, ob du ein alter oder ein neuer oder ein junger Trainer bist oder ob du Laptop- oder Bierchentrainer bist. Ne? Er hat auf jeden Fall Bochum zusammengeschweißt, das kann man sagen.
1:1 und hinten raus noch, da ist ja wirklich alles ausgerastet. Wie hast du das Spiel gesehen, sein erstes? Für Bochum?
Ja, erste Halbzeit. Es ist natürlich, wenn du dann ganz unten am Spielfeldrand für Sky sitzt und wenn da Wirtz oder Grimaldo an dir da vorbeiflitzen, das ist schon, also was der Wirtz mit dem Ball veranstaltet, das ist einfach echt ein Traum. Mhm. Insgesamt muss man sagen, hatte Leverkusen alles im Griff, aber das, was sie im letzten Jahr dann geschafft haben, ein zweites Tor zu machen und dann war Ruhe. Oder wenn der Gegner aufgemuckt hat und dann in der Schlussminute treffen, das passiert gerade im Moment alles gegen sie. Und Bochum hat es geschafft, eine gewisse Kompaktheit herzustellen, das Stadion mitzunehmen, Leverkusen in Zweikämpfe zu verwickeln. Und du hattest schon so das Gefühl, ab Minute 80, wenn die jetzt hier noch einmal vors Tor kommen, dann würde das so drauf passen auf diese ganze Geschichte. Ne? Und der Moment, als das Tor dann gefallen ist, also die sind wirklich ausgerastet, als wenn der VfL nach Europa das Ticket gelöst hätte. Miyoshi mit seinem ersten Tor. Und es war am Ende, muss man dann auch sagen, für das, was sie investiert haben, noch nicht mal unverdient. Das war so Samstag an der Castroper Straße, das war nochmal so ein richtig altes, geiles Bundesliga. Feeling, muss ich sagen.
Hast du das Gefühl, dass das schon gewirkt hat? Also der neue Trainer, dass da schon was passiert ist innerhalb von so kurzer Zeit? Oder wäre das zu viel der Magie?
Nein, das denke ich schon. Die beiden letzten Spiele 0-5 gegen die Bayern und 2-7 in Frankfurt. Das macht ja auch was mit dir als Mannschaft. Ich glaube, dass er, also das Ding ist ja einfach, Dieter Hecking kommt in die Kabine, dann wissen die Jungs, das ist noch gar nicht so lange her, da hat er den DFB-Pokal mit Wolfsburg gewonnen, der hat Champions League gespielt, der war in einem Verein wie Gladbach. Also auch wenn er jetzt 4 Jahre raus war, weil er ja Sportvorstand war, da ist schon ein gewisser Respekt da. Und ich glaube, so eine Ansprache wirkt. Das ist dann jetzt als erstes mal ein Fußball, wo du sagst, du musst kompakt gegen Leverkusen stehen. ich glaube, dass es ein bisschen interessant wird, wie es nach der englischen Woche weitergeht. Da spielen sie in Stuttgart, die haben gerade im Moment eigene Probleme. Und er hat gesagt, das muss 24 Mal der Maßstab sein. Das wird nicht 24 Mal gelingen, so zu spielen. Aber zumindestens, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ist seit Samstag der Glaube mal wieder da. Also der heilige Dieter Kam hat die Hand aufgelegt und sie glauben wieder. Das, glaube ich, kann man schon sagen. Und das erscheint mir fast das Wichtigste im Moment.
Und du siehst es, also ist es so, dass da eine Tendenz zu erkennen ist insofern, als dass also 24 Mal, hast du gerade eben gesagt, wird es nicht passieren, aber ist das jetzt wirklich so ein Gradmesser, wo man sagen kann, warten wir nochmal so 2-3 Spiele ab und dann tippen wir neu, bleibt Bochum in der Liga oder nicht?
Ja, er hat ja selber gesagt, Dieter Hecking, also wir sind eigentlich bei Null gestartet, weil das miese Torverhältnis nochmal ein Punktabzug ist. Also nach der Rechnung hätte er jetzt einen Punkt. Und ich denke, du brauchst irgendwie so zwischen 30 und 32, um Relegation zumindest zu spielen. Das wären dann jetzt noch 30 Punkte, die er holen muss. Ein Schnitt über 1 wird schwer genug. Ich denke, Kiel ist auf jeden Fall in Reichweite, aber wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. St. Pauli macht es eigentlich ganz gut. Hoffenheim wird jetzt wahrscheinlich diese Woche den Trainer entlassen, wird sich auch irgendwann da unten absetzen. Also ich denke, er hat gesagt nachher im Interview, er will 15. werden. Das halte ich für unrealistisch. Also Bochum ist wieder wettbewerbsfähig, aber das wird trotzdem eine brutal schwere Saison.
Dann lass uns doch gleich mal beim Sorgenkind Hoffenheim bleiben. Das ist ja krass, 9 Punkte, Platz 15 und Matarazzo war schon mal in der Diskussion, aber jetzt ist es tatsächlich, brennt es dann doch schon. Gibt es da schon einen Nachfolger? Hast du was gehört?
Naja, als erstes mal möchte ich ganz kurz mal einen der besten Kollegen und Pressesprecher in der Liga grüßen. Er hat nämlich heute Geburtstag. Tiffy, Dirk Elbrechter, Presseabteilung von der TSG Hoffenheim. Schöne Grüße ins Kraichgau. Und zum Zweiten muss ich ihm direkt sagen, dass er im Moment bei einem Verein arbeitet. Boah. Also ganz ehrlich, da ist ja, ich habe das schon mal hier gesagt, Dallas und Denver ein Dreck dagegen. Also was da los ist, wer da alles rausfliegt, wer da irgendwie einfach mal mit einem kurzen Anruf entsorgt wird und im Hintergrund hat der Patron alles noch im Griff. Also ein richtiger Sauladen. Und ich finde, dass Matarazzo insgesamt in Hoffenheim echt einen guten Job gemacht hat und auch total unaufgeregt rund um die Spiele ist. Also dass man jetzt sagt, nach 9 Punkten, der wird jetzt entlassen. Ich weiß auch nicht, wo gerade das Ding herkommt. Klar, mit so im Kader kannst du sicher auch in der oberen Tabellenhälfte mit rumspielen. Aber da sagt dann selbst ich, der immer glaubt, dass das nicht als Alibi für die Spieler herhalten darf, was in dem Verein los ist. Jetzt hast du ja den neuen Sportchef Schicker und Christian Ilzer ist ja der Meistermacher aus Graz. Mhm. Hat da RB Salzburg abgelöst. Der Assistent, also dieses Bindeglied ist schon da. Würde mich nicht wundern, wenn es am Ende die Dreier-Kombo wäre aus Graz. Ich glaube, dass die alle drei was vom Fußball verstehen. Aber damit hast du natürlich dann schon wieder einen Start im Starte gebaut. Ja, ich habe das schon mal gesagt, wenn sie sich dann irgendwie selbst zu Tode queruliert haben und irgendwann aus der Bundesliga absteigen, werden sich meine Tränen in Grenzen halten.
Ist, Frage an der Stelle, ist der österreichische Fußball und das Management, das ja immer mehr auch zu uns nach Deutschland rüber schwappt, ist das overrated oder ist das inzwischen wirklich so, dass man sagen kann, ja, das ist durchaus auch so Bundesliga-tauglich?
Also ich glaube, dass die österreichische Liga sich durchaus verbessert hat. Das siehst du jetzt dann auf, also Conference League ist jetzt vielleicht im europäischen Maßstab, aber Rapid spielt da ganz gut. Salzburg hatte Visitenkarten in der Champions League hinterlassen, die schwimmen im Moment total. Also die müssen aufpassen, dass sie nicht ganz absaufen. Aber ich glaube, dass die österreichische Fußballschule schon auch was zu bieten hat. Ist natürlich sehr RB geprägt. Das ist ja eine Art Fußball, die ich nicht so mag. Das habe ich ja hier schon mal ausgeführt. Aber da sind ein paar gute Leute dabei und ja, wenn man sieht, wie dein weißes Tanzballett hier mit dem österreichischen Dompteur aufspielt, dann hat sich die Frage ja eigentlich schon selbst erledigt, ne?
Nein, nicht unbedingt. Also ich denke dann doch schon, ich sehe das ja immer noch ein bisschen verhalten.
Man was? Ist
ja
dann,
ja, was? Ja, ich sehe das immer noch verhalten, natürlich, klar. Also alles, was mal so kurz dann funktioniert, wollen wir mal gucken. Also du hast das ja gerade eben, ich nehme das jetzt einfach mal mit, ob das für 24 Spieltage noch reicht. Das werden wir nämlich alles noch sehen. Es ist, deshalb stelle ich auch diese Frage, weil ich immer so denke, naja, also Österreich, viele Spieler, dann auch aus dem Management, dann hast du das aus dem, wie du es gesagt hast, aus dem RB-Kosmos. Ist das jetzt wirklich das, was uns in den Ligen weiterhelfen kann? Müssen wir mal die Tendenz aufmachen, beziehungsweise eine Statistik aufmachen, inwieweit das denn wirklich erfolgreich ist. Also ich bin da sehr, sehr verhalten, deshalb natürlich auch meine Frage. Aber ich stelle dir eine nächste Frage Und da bin ich sehr gespannt, wie du jetzt heute darauf antwortest. Borussia Dortmund, Neuschein, das wird jetzt eng, oder? Also das kann ja schlechterdings so weiterlaufen mit den Ansprüchen, die man in Dortmund hat. Wir haben darüber schon mal gesprochen, aber ich glaube, jetzt ist es an einem Punkt, wo man es dann doch nochmal facen muss. Und da hat sich ja auch Julian Brandt sehr klar geäußert zu dem, was da passiert ist in diesem Spiel, dass Emre Can der Mannschaft sicher keinen Gefallen getan hat. Dass sie dann 3-1 verloren haben, das ist wahrscheinlich nicht alleine der Verdienst von Emre Can, aber da stimmte so einiges nicht in der Mannschaft. Wenn man auch die Klarheit in dem Interview sieht von Herrn Brandt, dann könnte man vermuten, dass es in der Kabine etwas rappelt.
Ja, ich glaube, die sind jetzt alle auch ein bisschen angenervt, ne? Dass du zu Hause gegen Leipzig, das war ein starkes Ausrufezeichen, dann hast du gegen Graz zwar spät, aber verdient gewonnen und dann fährst du zum nächsten Auswärtsspiel. Ich habe ja letzte Woche schon die Frage aufgeworfen, unterhalten wir uns nach Mainz wieder über dieselben Dinge? Ja, wir unterhalten uns wieder über dieselben Dinge. Mhm. Die Leistung, glaube ich, war sogar lange in Unterzahl sogar noch in Ordnung und dass Mainz zu Hause auch eine gewisse Energie entfachen kann, das weiß man ja auch. Ich fand eher bemerkenswert, dass Şahin Can überhaupt nicht gestützt hat, sondern einfach gesagt hat, das ist der Game Changer, so darfst du da nicht hingehen. Die Mannschaft war noch meiner Meinung nach relativ verhalten noch. Also Brandt war natürlich auch ein bisschen ratlos eigentlich. Ist ja jetzt auch, wie ich finde, zu Recht wieder in der Nationalmannschaft berufen worden. Für meine Begriffe fast der konstanteste Dortmunder in dieser Saison.
Ja, absolut.
Bei Can, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da fehlt mir jetzt gerade auch so ein bisschen der Anpack, wie wir da rangehen an die Situation. Denn es gibt ja gerade im Moment zwei Fraktionen. Die einen sagen, wie der kritisiert wird, das ist unter aller Kanone. Über die sozialen Netzwerke müssen wir nicht reden. Das haben wir immer schon gesagt, was haben da persönliche Beleidigungen zu tun. Aber es muss ja schon erlaubt sein, den Kapitän von Borussia Dortmund sportlich zu kritisieren. Da hat er gegen Leipzig eine sehr gute Leistung gezeigt. Aber das Ding, ich weiß, was ist da los? Ich meine, was steht 1-1 oder 1-0? Also es ist eine halbe Stunde gespielt. Und kommt Jackie Chan, hat, glaube ich, die Bild-Zeitung getitelt, fand ich dann in dem Moment auch wirklich passend, da so reinzugehen, also die Gesundheit des Gegenspielers zumindest billigend in Kauf zu nehmen. Ja, ich weiß es nicht. Ich sage es ja die ganze Zeit schon, er ist die falsche Besetzung dafür, er scheint mir damit auch überfordert zu sein. Man sollte dringend jemand anderem die Kapitänsbinde geben und er sollte sich dann auf sein Spiel konzentrieren. Und zu deiner Frage Şahin, ich glaube nicht, dass da was passiert bis zum Winter, auf gar keinen Fall. Sie wollen das jetzt mit aller Macht durchdrücken, dass punktuell immer mal wieder aufleuchtet, kann man doch nicht sagen, dass er die Mannschaft verloren hat, aber diese, ja, wir haben keine Spieler mehr, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, da laufen 10 Nationalspieler am Platz rum, das kann nicht die Erklärung sein, dass Dortmund die Bayern jetzt schon wieder nur mit dem Fernrohr erkennt.
Aber würde Şahin, Emre Can, die Kapitänsbinde wegnehmen, das wäre doch eine Enteierung pur, oder? Also damit wäre doch im Grunde genommen, also das ist doch sehr risky für ihn, auch innerhalb der Kabine. Ich weiß nicht, was für ein Standing Emre Can in der Kabine.
Ich glaube tatsächlich ein ganz gutes, also weil die Leute sagen, dass er in der Kabine sehr angenehm ist und sowas im Umgang. Also, wenn jetzt Emre Can die Kapitänsbinde genommen würde, würde die Mannschaft nicht zusammenbrechen. Und wenn er sagen würde, ich habe das Gefühl, der kommt mit der Verantwortung nicht zurecht, ich möchte den Can mit seinen besten Fähigkeiten, dann glaube ich auch nicht, dass er enteiert wäre in dem Fall. Er hat ja jetzt auch teilweise nicht gespielt, obwohl er die Binde hat. Also er ist für mich nicht der Kapitän von Borussia Dortmund, ganz klar.
Okay, dann wer ist es dann?
Gute Frage. Kobel, wenn er kein Torwart wäre und wenn er nicht so verletzungsanfällig wäre. Ich glaube eigentlich fast ein Sabitzer, aber da scheint die Kommunikation ja auch nicht so doll zu sein, wenn ich weiß, dass der auf der rechten Außenbahn gespielt hat.
Brandt?
Ja, wenn wir jetzt Brandt sagen, ich habe gesagt, das ist ja fast schon ein bisschen grotesk, dass wir über den fast als Mentalitätsmonster reden, aber wenn wir das hier aufzählen, dann weißt du eigentlich auch, woran es in Dortmund jetzt gerade so ein bisschen mangelt. Ja, aber
absolut.
Aber die drei, die ich angesprochen habe, dann auf jeden Fall eher.
Dann lass uns doch reden über das Spiel, das dich am meisten gepackt hat an diesem Bundesligaspieltag in der ersten Liga.
Also ich würd ganz kurz noch einen über Leverkusen sagen und dann das Spiel Stuttgart-Frankfurt war natürlich sensationell. Hast du auch den Eindruck so, also es war jetzt nicht so, dass man bei Leverkusen sagen kann, die haben da in den Verwaltungsmodus geschaltet, aber auch wenn du nachher so die Interviews gehört hast, ja, das ist denen jetzt zum dritten Mal passiert. Die lassen gegen Bremen in der Schlussminute was zu, die lassen gegen Bochum was zu, die verspielen Punkte gegen Kiel. Das ist halt einfach dann dieses Ding. du bist Meister und Pokalsieger geworden, du hast so eine unfassbare Saison gespielt und diese Gier ist teilweise nicht mehr zu sehen, dann ist es ein bisschen zu lässig, wie bei Tabsoba, dann sind teilweise Leute wie Grimaldo und Xhaka, die haben eine EM gespielt. Das ist etwas, was die Bayern immer konnten zu ihren Zeiten. Die haben dann einen Titel gewonnen und hatten genau den Hunger wieder fürs nächste Jahr. Und ich empfinde es so, dass bei Leverkusen diese 5% fehlen.
Das ist exakt genau das. So sehe ich es auch. Also es ist schon krass zu sehen, dass die, wenn du das mit der letzten Saison vergleichst, dann ist hinten raus genau das immer passiert, was jetzt fehlt. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ist es das, dass man im Kopf hat, so, ach ja, wir sind ja eh der deutsche Meister und wir schaffen das schon irgendwie wieder. Und nehmen das irgendwie nicht so richtig ernst und dann ist dann irgendwann ab der, keine Ahnung, 70. Minute geht man dann schon so in den Wohlfühlmodus zurück und ist überrascht, dass dann plötzlich dann der Gegner merkt, oh, da haben wir dann vielleicht doch noch irgendwie eine Chance, müssen einfach nur oft genug vors Tor kommen. Und irgendwann werden sie ein bisschen lax und dann wird das schon was. Also es ist komisch und ich, also man sagt ja immer so, die Spannung aufrechterhalten. Rasenschweinchen. Und das ist aber auch so. Und das ist bei Bayer Leverkusen in dieser Saison bisher schon ein paar Mal so gewesen, dass sie es nicht geschafft haben. Keine Ahnung, warum. Ob man da vielleicht schon einfach gedanklich im Porsche-Zentrum Leverkusen ist und sich den nächsten Wagen rausholt. Oder ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Aber es ist augenscheinlich wirklich genauso.
So, dann kommen wir zu Stuttgart gegen die Eintracht. Was sagst du?
Ja, ich find's krass. Also ich find's krass, dass Stuttgart, da sind wir ja wieder so, also die Stuttgarter haben immer mal wieder in der Saison so knappe Spiele verloren und da Thema ja Konzentration, Anspannung bis zum letzten Meter, das fehlt da so ein bisschen. Aber es war ein brutales Spiel. Ich habe keine Ahnung, was mit Frankfurt passiert ist, welchen Zaubertrank sie genommen haben und was Topmüller gemacht hat im Urlaub, ob er da, keine Ahnung. Also es ist wirklich eine andere Sprache, die Eintracht Frankfurt spricht. Marmoush, glaube ich, müssen wir nicht drüber sprechen, ist mit Sicherheit einer der besten Spieler in der Liga inzwischen. Also ich würde mal sagen, unter den Top 5. Und du hast da einfach eine Eintracht, im wahrsten Sinne, die funktioniert. Und wo die Abläufe stimmen, wo der Spielfluss stimmt, wo das Kämpfen stimmt, wo die Körperspannung stimmt, Körperlichkeit, auch das ist zumindest mal für mein Dafürhalten auch nochmal ein Quantensprung nach oben. Und deshalb ist es eine andere Mannschaft, als wir sie in der letzten Saison gesehen haben, ein Stück. Und bei Stuttgart ist genau das Gegenteil der Fall. Also da vermisse ich so ein bisschen die Konsequenz, da vermisse ich die letzte Konzentration, da vermisse ich die Leichtigkeit. Das ist es vielleicht. Ich vermisse ein bisschen die Leichtigkeit, die sie letzte Saison hatten. Und wenn du das dann beides zusammennimmst, dann kommt ein 3-2 so raus.
Also es war ein Spektakel hinten auch mit dem Absetztor, was hinten raus war. Ne? Mhm. Und Stuttgart hat es eigentlich auch gar nicht so schlecht gemacht. Aber sie haben halt nicht mehr diese Leichtigkeit auch vor dem Tor. Genau. Und du hast natürlich gerade was gesagt. Also Marmoush, das ist wirklich, also der ist wirklich irre. Ich war ja am Donnerstag für RTL in der Europa League da gegen Slavia Prag, die mir übrigens sehr gut gefallen haben. Das war eine richtig mutige, giftige, aggressive Mannschaft. Top. Und da hat die Eintracht auch 1-0 gewonnen, auch durch so einen Freistoßtreffer. Also Marmoush kann ja im Moment machen, was er will. Ich wusste gar nicht, dass der so ein Zauberfüßchen hat. Irre die Saison. Und du hast eins angesprochen. Es stimmt einfach in dieser Frankfurter Mannschaft. Gestern Marmoush, Ekitike, dann Brown, Ebimbe, Larsen, das sind alles junge Spieler, auch Theat ist noch nicht so alt. Collins, sehr interessanter Rechtsverteidiger. Sie hatten ja letzte Woche, glaube ich, die drittjüngste Mannschaft aller Zeiten. Ja. Topmüller ist ein Stück weit lockerer. Ich glaube, der hat so ein bisschen Spaß, sich so als Kopf dieser jungen Truppe zu. Der ist ja immer noch, der wirkt ja auch immer noch selber wie ein Spieler, Dino Topmüller, weil er ja auch so schlank und drahtig ist. Und ich glaube, dass in Frankfurt richtig groß was gehen kann dieses Jahr. Also sowohl in der Europa League als auch in der Bundesliga mindestens Platz 4 zu erreichen. Das ist Spaßfußball. Sie stehen hinten ein bisschen sicherer. Trapp hat seine Form wieder. Im defensiven Mittelfeld haben sie gut mit Larsson und auch Skiri, der ein bisschen so seine Leistungsstelle überwunden hat. Sie rotieren intelligent und vorn hast du halt einen, der immer zündet. Dazu natürlich noch die Wucht des heimischen Stadions. Also gestern ein bisschen unkonzentriert zum Schluss, aber das ist im Moment eine der heißesten Aktien der Bundesliga.
Boah. Es ist erstaunlich, dass wir da so nah beieinander sind bei dieser Mannschaft immer wieder. Das ist,
ja, da sind wir erstaunlich nah beieinander, das muss man schon sagen.
Aber ich stelle trotzdem mal eine Frage zu Eintracht Frankfurt. Kann es auch sein, dass Dino Topmöller ein wenig Zeit gebraucht hat, um sich von seinem großen Papa freizuschwimmen?
Ja, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, weil die Zeit von Klaus Topmöller in der Bundesliga ist ja schon echt länger.
Aber Legende.
Klar, natürlich. Allein, dass er damals mit Leverkusen für den Fußball gespielt hat. Aber die beiden sind ja auch sehr eng miteinander. Den Eindruck habe ich jetzt eher eigentlich nicht. Entschuldigung. Sondern eher, dass der Papa ihn gut unterstützt und er so ein bisschen einfach gebraucht hat, seinen eigenen Weg zu finden. Der Schatten von Glasner war sicherlich auch relativ lang, das muss man schon sagen.
Okay.
Apropos, wenn wir bei Trainern sind, ich glaube, dein Posterboy Frank Schmidt muss jetzt doch nach unten gucken, ne?
Hätte ich nicht gedacht, aber es ist so. Das ist brutal. Da habe ich jetzt aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich das ganze Konzept Heidenheim etwas, abgenutzt hat. Und dass es da einen frischen Wind braucht. Das sieht mir gar nicht so richtig gut aus. Vor allen Dingen, du hast es gesagt, mit Blick nach unten. Da haben wir dann einfach nur noch 2 Punkte zum Relegationsplatz. Und so wie Heidenheim eigentlich aufgetreten ist, immer sehr Understatement, immer sehr. Aber wir wissen beide, dass da ganz schön viele Kräfte am Werk sind in Heidenheim und dass das lange, lange, lange kein kleiner Dorfverein mehr ist, sondern das ist ein ernstzunehmender Profiverein. Die Frage ist für mich nur, nutzt sich auch so ein Frank Schmidt irgendwann ab? Ist es irgendwann so, dass man dann auch so hart es klingt und für mich als die Rosamunde Pilcher der Fußballgeschichte ist es natürlich auch schwer zu ertragen, wenn man dann sagt, muss man sich irgendwann von einem System Schmidt trennen und braucht es dann einen neuen Impact, wenn Heidenheim dauerhaft in der ersten Liga bleiben will? Ist das so oder ist das so, dass er das auch gut alleine rumreißen kann, das Ruder?
Also für mich wäre das Falscheste vom Falschen, jetzt in irgendeiner Art und Weise daran zu zweifeln. Mhm. Denn es ist eher verwunderlich, wie gut sie in die Saison reingekommen sind. Ich meine, was die verloren haben mit Beste, mit Kleindienst, mit Sessa. Die haben ja die komplette Offensivabteilung verloren. Vor der Saison haben wir darüber spekuliert, dass es schwierig werden könnte. Da habe ich gesagt, ich glaube, dass die Heimstärke und die Laufstärke am Ende dann doch den Unterschied macht, dass sie drin bleiben. Es war direkt ein Statement, am ersten Spieltag auf Pauli zu gewinnen. Jetzt die Niederlage in Kiel, das war etwas, wo man sagt, damit hast du ja auch den Gegner zu Punkten gebracht. Ich glaube, die werden auf gar keinen Fall irgendeine Panik haben. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich finde, dass sie es auf internationalem Parkett in der Conference League richtig gut machen. Jedes Spiel bisher gewonnen. Das ist was anderes mit dieser Belastung. Allerdings muss man ehrlich sagen, ich habe mal auf den Spielplan geguckt, als ich mich eben hier vorbereitet habe. Die spielen jetzt nacheinander Leverkusen, Bayern, Frankfurt, Stuttgart.
Guten Tag.
Guten Tag, ja. Und danach kann es natürlich so sein, dass du dich vielleicht sogar am Abstiegsplatz wiederfindest. Aber Holger Sahnwald, der ist ja der starke Mann, also der würde Frank Schmidt meiner Meinung nach niemals irgendwie in Frage stellen. Ich denke sogar, die würden im allerschlimmsten Falle mit ihm auch runtergehen. Ich sage trotzdem, ich glaube nicht, dass sie absteigen, aber es ist das erste Mal, es ging ja eigentlich immer nur aufwärts. Sie hatten einmal in der zweiten Liga mal ein Jahr, wo sie wirklich auch in Abstiegsgefahr waren, auch das gehört dazu. Und ich traue Frank Schmidt zu, dass er sich auch da wieder selbst neu erfindet, weil es ist ja eh erstaunlich, wie er ständig neue Phasen dann eintritt. Eins sei vielleicht auch nochmal an der Stelle gesagt, er wurde ja von gewissen Kreisen für sein Interview sehr, sehr hart kritisiert, was er da gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Er hat bei uns ein Interview bei RTL gegeben, als er auch zum Ausgang der US-Wahl gefragt wurde. Und wenn man sich das anhört, also er hat davon gesprochen, dass es ja nicht um das geht, was man sich wünscht und dass man vielleicht Sachen auch nicht verstehen kann, aber er kann halt einfach nur feststellen, es gibt einen Sieger. Und wenn er mutmaßt, dann vielleicht, weil die Amerikaner irgendwie nach einer Führungspersönlichkeit gewählt haben oder sowas. Also ich kann da nicht raushören, dass er Trump-Fan ist, wie ihm da teilweise attestiert wurde. Also ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass dieser Typ aus unserer Sicht unwählbar ist. Aber wenn man nüchtern drauf guckt, hat er die Wahl jetzt gewonnen und dass ihm daraus dann Sympathien für den wirklich mit ganz vielen negativen Eigenschaften ausgestatteten Donald Trump ist, finde ich einen Witz. Und dann müssen wir uns auch übrigens nicht wundern, wenn wir wollen immer, dass die Leute Statements abgeben, aber wenn dann bewusst Dinge auch verdreht werden, das finde ich richtig scheiße, muss ich sagen.
Ja, das ist aber dann die alte Leier, das Politik und Sport, wie geht das zusammen? Aber dann denke ich mir, dann musst du halt dann schon ein bisschen ausholen. Ich will den da jetzt nicht kritisieren und ich finde auch nichts rausgehört, was er jetzt irgendwie ihn als Trump-Fan deklariert. Aber selbst wenn es so wäre, wenn er es begründen kann, dann es gehört auch das zur Demokratie, dass man auch das aushalten muss. Es ist de facto so, ich hätte das nur als kleinen Ausritt. Wir sind ja alle auch ein Stück weit von den Medien hier in Deutschland eingelullt worden, weil die Sehnsucht nach Kamala Harris so groß war. Wenn du aber, und das habe ich mit dem Spaß habe ich mir dann doch mal erlaubt, mit dem einen oder anderen Politiker sprichst, die alle ihre Kontakte in die USA haben, dann hat es niemanden überrascht, dass Trump diese Wahl gewinnt. Und wenn man dann tatsächlich auch Kontakte in die USA hat, dann siehst du, wie groß die Sehnsucht auch nach einem Trump war. Völlig unabhängig davon, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Das müssen die Amerikaner ein Stück weit dann eben in ihrer Wahl auch entscheiden. Aber dieses verzerrte und verklärte Bild, das wir in Deutschland gezeichnet bekommen haben, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Und ich bin total in Ordnung damit, dass würde ein Bundesliga-Trainer oder ein Bundesligaspieler sowas mal einfach auch als Statement einordnen. Warum denn nicht? Also wir leben in der Demokratie und ich glaube, das hat uns alle berührt, genauso wie die ganze Geschichte rund um die Ampel. Also es sind ja Themen, die uns berühren und warum soll das nicht ein Trainer oder ein Fußballspieler auch in irgendeiner Form berühren?
So. Ganz genau. Und ich glaube, wir hätten ihn beide nicht gewählt, aber die Einordnung von dir ist absolut richtig und deshalb finde ich es dann auch falsch, ihn da in eine solche Ecke zu stellen. Punkt.
Thema. Genau, aber in einer Ecke stelle ich auf jeden Fall Musiala. Und wenn die Bayern Musiala nicht hätten, dann
Boah, jetzt habe ich gedacht, wir kommen sogar ohne die Bayern heute mal raus.
Nee, ich finde, weil St. Pauli hat es einfach gut gemacht gegen die Bayern und über lange Zeit richtig gut gemacht. Und ich finde, St. Pauli ist eine Mannschaft, die man so ein bisschen unterschätzt und die einfach auch eine gute, also du wirst es nicht gerne hören, aber ich feiere sie schon auch. Das Ganze drumherum ist mir manchmal so ein bisschen zu viel. Das ganze Thema Haltung und so weiter und alles das, was man da so marketingtechnisch aufbaut, ist mir dann immer einen drüber.
Wenn man dann auch nach Dortmund zum Auswärtsspiel fliegt für 280 Kilometer, aber grundsätzlich bin ich bei dir, machen das wirklich total ordentlich, teilweise sogar besser, stehen hinten geordnet. Die Bayern haben jetzt echt nicht viele Chancen gehabt, zur Wahrheit gehört auch, Pauli hatte auch keine. Aber da fehlt ja auch Saad, der beste Mann, das darf man auch nicht vergessen. Also ich finde, dass das auch der Übergang von Hürzeler zu Plessin, am Anfang haben wir ja gedacht, was macht denn der da? Also das ist schon ordentlich gelungen. Also für mich im Moment klarer Kandidat Relegation oder sogar Plus und wirken, wenn ich alles zusammensehe, deutlich stärker als Kiel und Bochum.
Ist es so, dass das ganze Thema Rotation in dem Zusammenhang bei Bayern vielleicht einfach auch ein bisschen übertrieben wird? Oder ist es so, dass man sagt so, ja komm, gegen St. Pauli muss es auch reichen, dass man da einfach im Vergleich zur Champions League viermal wechselt?
Ja, finde ich total legitim bei dem Programm, das die Bayern haben. Am Ende der Saison ist ja dann noch eine Club-WM. Und da würde ich sogar eher sagen, das ist für mich dann eher reifer. Gut, ein 2-0 ist dann wahrscheinlich so ein bisschen die Krönung, dass du weißt, wir sind vorne und es kann wenig passieren, weil ein Gegentor kann man immer fangen. Aber für mich sind jetzt gar nicht die 9-2 oder 6-0 Siege so der Maßstab, sondern wenn du in einer Champions-League-Woche ein vielleicht nicht ganz unkompliziertes Auswärtsspiel so gewinnst, das ist die Reife einer Bundesliga-Spitzenmannschaft. Leverkusen hat es nicht geschafft in dem Zusammenhang.
Aber wer es geschafft hat, wir gucken in die zweite Bundesliga, ist Schalke 04 gegen Regensburg. Ein 2-0. Endlich den ersten Sieg. Unter Van Wonnen. So viel Zeit muss sein. War ein zähes Spiel. Ein wirklich zähes Spiel. Und man muss sagen, irgendwie Not gegen Armut und ich fand es nicht anschaulich und Regensburg, glaube ich, wird sich dann auch nicht mehr in der zweiten Liga wiederfinden in der nächsten Saison. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, teilweise, ich habe gestern so ein bisschen Konferenz durchgesäppt. Ja, stimmt, was du sagst, Regensburg hatte ja zuletzt zweimal 1-0 gewonnen in Pokal und Meisterschaft. Scheint im Moment wahrscheinlich die schwächste Mannschaft der Liga zu sein. Trotzdem ist das natürlich eine Nervenanspannung auch für Schalke gewesen. Ich finde, das haben sie ordentlich gelöst. Bringt die als neuer Trainer natürlich auch was, weil wenn sie nicht gewonnen hätten, wären ja eigentlich schon gefühlt seine Zeit schon wieder abgelaufen gewesen. Hm. Im Moment reihen sich hier die drei Aufsteiger unten ein, aber also dass Schalke noch mehr Probleme hat als letztes Jahr, ist dann eigentlich schon verwunderlich. Jetzt haben sie ja noch Juri Mulder als Interimssportchef. Der bringt ja zumindest einen gewissen Optimismus da einfach mit. Aber also was Schalke da auch auf dem Personaltableau da alles macht, wer da was zu sagen hat und wer nicht und wer überhaupt für den Verein spricht, das ist schon, ja, da kann man sich nur wiederholen, es ist nur traurig. Gestern war ein erster Schritt, um nicht abzusteigen, würde ich sagen.
Aber ist es so, dass niemand mehr so richtig dahin will? Also, dass man auch überhaupt schon mal grundsätzlich Probleme bekommt, gutes Management überhaupt dahin zu kriegen? Also, ich bin noch nicht bei Spielern. Also, Anthony Modest soll ja angeblich abgesagt haben, weil er da sich dann doch nicht wiedergefunden hat bei Schalke 04. Aber es muss wohl auch Teil der Wahrheit sein, dass man insgesamt Probleme hat, gutes Personal nach Gelsenkirchen zu kriegen.
Ja, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, immer dieses eine Ding, du hast Respekt vor der Aufgabe, weil du natürlich denkst, boah, was ist aus dem Verein geworden? Auf der anderen Seite, wenn du irgendwie Erfolg hast, dann wird ja irgendwie dieser Erfolg mit deinem Namen verbunden. Und das ist, glaube ich, auch der Reiz. Dass niemand mehr nach Schalke gehen würde, das glaube ich nicht. Die Frage ist eher, ist es intelligent, ganz oben an der Vereinsspitze Personen zu haben, die mit dem Fußball gar nichts zu tun haben? Ist es intelligent, alles in die Hand eines Mannes wie Ben Menger zu legen, der zum Beispiel gar nicht auch von der Kamera sprechen möchte? Das gehört, denke ich, für so einen großen Verein auch dazu. Mhm. Und ist es dann intelligent, zum zweiten Mal einen Trainer aus Benelux zu holen, der hier eigentlich noch keine großen Sporen sich hier verdient hat? Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss. Das Erscheinungsbild von Schalke ist schon krass. Ja, ich glaube, das wird jetzt auch nicht gut, wenn du mal 2-0 gegen Regensburg gewonnen hast. Aber um deine Frage abschließend zu klären, ich denke, es gibt immer noch genug ambitionierte Leute, die auch gerne auf Schalke arbeiten würden.
Okay. Ich würde gerne in Elversberg arbeiten, wenn ich dürfte. Das ist für mich ein großes Fest. Das ist ein Wahnsinnsspiel gewesen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe es in ganzer Länge gesehen und bin echt, also mal abgesehen davon, dass wir einfach mal wirklich uns ins Auto setzen müssen, am Erdbeermund locker vorbeiziehen, vielleicht machen wir ein kurzes Päuschen da und fahren einfach weiter.
Ja!
Und fahren einfach weiter nach Elversberg und gucken uns da mal die Kaiserlinde an, von innen, von außen, und schauen mal, was da für Fußball gespielt wird. Irre, gegen Hannover 96, die glorreiche Marke. Das war schon ein sehr, sehr, sehr schönes Fußballspiel, das auch locker 5-1 hätte ausgehen können.
Ja, also es war eine richtig starke Leistung. Erinnere dich bitte daran, was ich dir gesagt habe, als du gesagt hast, was ist mit dem HSV wieder los, in Elversberg verloren, vorletzte Woche. Da habe ich gesagt, ja, ich verstehe den Reflex, dass man immer angeblich der Große gegen das Kleine, aber Elversberg ist in der zweiten Liga nicht mehr klein. Diese Umgebung sieht wirklich aus wie eine umgebaute Bezirkssportanlage. Das scheinen sich einige der sogenannten Zweitliga-Stars vielleicht nicht wohlzufühlen, aber was die spielen, mit welcher Power, was die für einen Trainer haben, und wie du sagst, die hätten ja gestern sogar 5-0 gewinnen können, so haben die überrannt. Und Elversberg ist punktgleich mit dem HSV und einen Punkt vom Weißen Ballett. Also Elversberg ist keine kleine Hausnummer mehr da. Und du fragst ja immer nach Elversberg, weil du ja auch saarländische geistige Wurzeln hast.
Ja.
Es ist tatsächlich so, dass die richtig viel Spaß machen, dass man das gar nicht hoch genug bewerten kann, was da für Spieler sind, Aslani und sowas, die irgendwo herkommen. Dann ein ganz großer Teil, der auch schon in der vierten Liga da gespielt hat. Das ist ein mittelschweres Wunder, und es ist auch wieder ein Beleg von dem, was ich gesagt habe. Die spielen ja auch dieses Kompakte, die spielen auf Umschalten. Das können die Mannschaften halt heute, und dann fährt auch Hannover als Tabellenführer, muss eigentlich das Spiel machen, findet sich nicht richtig zurück und batsch, batsch. Und Elversberg hat ja nachher auch die Tore teilweise schön rausgespielt.
Ja, total.
Also das ist eine Mannschaft, die muss man auf dem Zettel haben. Ob es für einen Aufstieg reicht, will ich jetzt nicht sagen, aber das ist längst für mich ein etablierter Zweitligist.
Ist da jetzt auch so viel Background im Hintergrund, dass du sagen würdest, das ist eine Mannschaft, die in der zweiten Liga auf jeden Fall längere Zeit bestehen kann, wenn nicht sogar nach oben schielen kann? Ist das, ich meine, das ist natürlich die große Sehnsucht im Saarland, dass man irgendwann wieder mal einen Erstliga-Club hat, wenn es nicht der glorreiche 1. FC Saarbrücken ist. Aber ist das wirklich im Bereich des Möglichen? Schätzt du das so ein?
Ja, also dass die auf jeden Fall über Jahre da drin spielen können, das kann ich mir absolut vorstellen. Und dann vielleicht in einem guten Jahr wie Heidenheim auch sogar mal oben angreifen. Da gibt's ja auch, es ist ja auch nicht, dass Elversberg kein Geld hat. Du weißt, die Familie Holzer steht da im Hintergrund. Da ist ein stabiles Fundament, gar keine Frage. Die Aufmerksamkeit richtet sich komplett im Saarland auf den 1. FC Saarbrücken. Und so können die in Ruhe arbeiten. Ich wundere mich eher, dass Horst Steffen noch nicht irgendwo bei großen Vereinen mal gehandelt wurde. Also klares Ja.
Klares Ja. Wer sehr lange oben mit geschnuppert hat und das eigentlich immer noch tut, ist der KSC gegen Preußen Münster. Jetzt ein 1-1, Leistungsabfall ein Stück weit. Woran liegt's?
Ja, ich denke schon, dass dieser Substanzverlust, den wir ja hier auch schon thematisiert hatten, mit 7 hochkarätigen Stammspielern, dass das halt doch nicht aufzufangen ist. Also ich finde eher, dass man sagen muss, wow, zu dem Zeitpunkt schon 20 Punkte, Eichner macht einen Top-Job, aber da ist halt auch schon Qualität weggegangen, ne? Und das kannst du dann in einer Anfangseuphorie mit so einem Lauf auch mal ein bisschen wegstecken und im Moment ist es schwierig. Unglückliche Niederlage in Hannover, hattest zuvor die erste Heimniederlage gegen die Hertha und gestern, wenn du die Konferenz geguckt hast, war irgendwie fast klar, weil bis auf den FC haben ja alle oben Punkte gelassen, dass da noch was passieren kann. Münster hat wenig spielerische Klasse, finde ich, aber eine tolle Moral. Das fällt immer wieder auf.
Total.
Ja, und da kriegst du dann hinten von dem Standard noch einen rein und da braucht man sich jetzt keine Sorgen zu machen mit dem KSC. Ich meine, die Positionierung ist auch immer noch klasse. Trotzdem glaube ich, dass der Aderlass am Ende zu groß war, um am Ende aufzusteigen.
Okay. Da legst du dich jetzt auf jeden Fall schon fest.
Ja, weil ich finde, das wäre grotesk, wenn du Leute wie Matanovic, Nebel, Stindl, Gondorf, Treves, alle verlierst und steigst dann trotzdem auf. Das kann sein. Also ich will jetzt den KSC nicht verabschieden, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich eher sagen, dass es am Ende einen Platz unter den ersten 5 oder 6 würden. Das ist immer noch eine sensationelle Leistung.
Okay. Ja, manchmal braucht es ja so Fußballwunder.
Und ja, aber du kannst ja alles durchgehen. Hannover wird in Elversberg eingepackt. Paderborn kriegt zum wiederholten Mal am Schluss irgendein Tor. Düsseldorf spielt überhaupt keinen schönen Fußball, ist aber kompakt und hat trotzdem diese Enttäuschung der Relegation weggesteckt. KSC haben wir gerade drüber geredet. Da darf ja selbst die Hertha irgendwie noch, die auch keine Konstanz hinkriegt, darf ja irgendwie noch hoffen. Und der FC gewinnt 2-mal, ist oben dran. Der HSV verliert bodenlos in Braunschweig, ist nur 3 Punkte hinter dem ersten. Also das ist ja Wahnsinn. Du hast ja das Gefühl, 12 Mannschaften können aufsteigen.
Aber das war doch vorprogrammiert. Also das ist ja genau das, was wir eigentlich zu Beginn der Saison so ein bisschen als die Magie auch beschrieben haben, weil genau das ja passieren kann, weil es einfach so wahnsinnig eng ist. Du hast einfach wirklich viele Mannschaften, die grundsätzlich die Möglichkeit und Chance haben, aufzusteigen. Und das wird ein hartes Race.
Also es ist nicht die beste zweite Liga aller Zeiten, es ist die attraktivste zweite Liga und die spannendste zweite Liga aller Zeiten. Aber ein Ausweis von Klasse ist das meiner Meinung nach nicht.
Ja, oh, nee, das habe ich nicht gesagt. Es ist nur eng einfach, ne? Also von daher.
Ja, absolut.
Eng war es nicht in Braunschweig für den HSV. Es war ein Spiel, das sehr, sehr krass war, fand ich. Und auch sehr, keine Ahnung, wieder so ein Rückschritt in alte Zeiten. Also zumindest mutete es so an, dass man sich irgendwie sehr sicher war, wie so oft, dass man den Weg nach oben schon finden wird. Und dann kommst du nach Braunschweig und du denkst so, Braunschweig, naja, Abstiegskandidat. Und zack, hast du 3 Dinger drin und fährst nach Hause. Was ist da los? Ist Steffen Baumgart schon abgenutzt oder ist es immer noch, also wenn man den sozialen Netzwerken glauben darf, da ist ja schon alles irgendwie Vogelwild und man wünscht sich schon an den nächsten Trainer wieder beim HSV. Wie siehst du es?
Also erstmal ist Braunschweig ja eigentlich nicht der klassische Gegner, wo du sagst, das ist ein kleiner, weil das ist ein geiler Verein mit einem geilen Stadion. Und da haben wir, glaube ich, bisher alle 6 Spiele in der zweiten Liga gewonnen. Also das ist jetzt nicht der klassische, wo der HSV nochmal stolpert. Hochverdiente Niederlage nach einem ganz guten Beginn, Riesenchance Königsdorf, aber das hat uns in Elversberg ja auch nicht geholfen. Und wenn man ehrlich ist, hinten raus hätte zwar noch 2 Tore schießen können, aber Braunschweig hätte auch vorher schon 5-0 führen können. Das war gar nichts, das muss man auch sagen. Und ich komme immer mehr so ein bisschen zu der Erkenntnis, also A, was nicht wegzudiskutieren ist, dass dir natürlich mit Klatzel meiner Meinung nach der beste Spieler der Liga bis März ausfällt und auch Reis, der vielleicht talentierteste, das ist nicht wegzudiskutieren und Schonlau und Meffert haben anscheinend auch nicht mehr die Klasse, wie sie sie vielleicht vor 2 Jahren noch hatten, diese beschworene Achse. Das Zweite ist, dass immer mehr, und ich beobachte ja auch Dresden in der 3. Liga und ich sehe ja auch, wie andere Mannschaften wie die Schalke und auch teilweise der FC ein Problem damit haben, dieses Ding, was vor 20 Jahren noch galt, dass du so einen kleinen Gegner dann irgendwann so mürbe gespielt hast, dass der in den letzten 20 Minuten zusammengebrochen ist, das gibt's gar nicht mehr. Jede Profimannschaft kann bis in die 3. Liga, kann 90 Minuten diszipliniert verteidigen, kann Nadelstiche setzen und wenn der HSV noch Braunschweig kommt, dann ist in Braunschweig halt Kirmes oder Feiertag. Und dann beißen die sich in dieses Spiel rein. Das ist wie ein Pokalspiel. Und da brauchst du eine Mannschaft, die jedes Spiel wie ein Pokalspiel auch annimmt. Das ist für die Birne gar nicht so einfach. Aber wir reden übrigens hier auch über Zweitligaspiele. Am Ende hat der HSV einen breiten Kader und sicherlich einen guten Kader. Aber es sind Zweitligaspieler. Wie auch in Schalke, wie auch in Köln. Und dass die einfach mal eine Mannschaft so wegspielen, das kommt mal vor, aber nicht in dieser Konstanz. Und wenn dann am Ende auch so ein paar gefühlt ein paar Basics fehlen. Ich meine, bei Baumgart hatte man ja in Paderborn und Köln den Eindruck, seine Mannschaften überrennen den Gegner. Und dann hast du hinten dieses Rumgedaddel und dann läufst du mal über die Mittellinie und dann wieder spielst den Ball wieder zurück und nichts dabei passiert. Dann muss ich sagen, war das deutlich zu wenig. Ich habe fast schon damit gerechnet, dass was passieren könnte an diesem Wochenende. Jetzt hat man ja gesagt, man macht mit Steffen Baumgart weiter. Ich finde seinen rein defensiv geprägteren Ansatz gut, weil zu oft ist der HSV in die Falle gelaufen. Aber mir fehlt die Idee so ein bisschen nach vorne. Und hinten raus in der letzten Viertelstunde entwickeln sie dann einen Druck, wo du denkst, ist ja Wahnsinn, warum nicht vorher? Und das hat selbst er, der ja ein Mentalitätsmonster ist, bisher nicht geschafft. Deshalb ist es noch nicht, ich war früher als Kind HSV-Fan und sowas, es passt noch nicht so wie in den besten Zeiten in Köln. Und also Stefan Kunz ist da gnadenlos. Wenn der glaubt, das ist nicht mehr zu machen oder der Abstand wird zu groß, dann wird der auch handeln. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Ich mag auch den Typen Baumgart, aber es ist schon früh in der Saison echt eine gefährliche Situation für den HSV.
Ja, zumal, du musst ja eins auch sehen, und das ist das, was ich irgendwie auch, das eint ein wenig den FC und den HSV, dass du in beiden Fällen der Trainer hast, die ganz gerne wirklich das aggressive Spiel nach vorne leben und das auch gut finden, sich aber trotzdem innerhalb dieser Liga umgewöhnen müssen und sehen müssen, dass das so nicht funktioniert und weil sie auch vielleicht nicht den Kader haben dazu. Und schon müssen sie aus ihrer eigenen Komfortzone raus und schon muss man gucken, ob es funktioniert. Also da braucht es dann relativ viel Feinabstimmung und dann braucht es vielleicht auch ein wenig Zeit, um das dann auch einzustudieren und um die Spielidee weiterzuentwickeln. Finde ich ganz, ganz, ganz interessant. Aber
ja, beim FC zum Beispiel war es am Anfang Spektakel, aber zu wenig Punkte. Das Spiel am Samstag war ja, also mir haben Freunde von mir geschrieben, die im Stadion waren, das kann man sich nicht angucken, aber du gewinnst dieses Spiel, was enorm wichtig ist zu dem Zeitpunkt. Du spielst das dritte Mal am Stück zu null. Da siehst du manchmal auch wirklich Kleinigkeiten im Fußball. Gegen Kiel haben wir ja drüber gesprochen, sehr umstrittene Schiedsrichterentscheidung, gewinnst dieses Spiel, plötzlich hast du Selbstvertrauen. Schwäbe, der wird in den ersten beiden Spielen eher dreimal angeschossen und läuft zweimal unter einer Flanke her, spielt aber jetzt zum dritten Mal zu null, das macht ja auch was mit einer Mannschaft. Wahrscheinlich gibt Schwäbe der Hintermannschaft einfach auch das Gefühl, da hinten steht einer drin, der hat schon einiges erlebt und schwupp, bist du wieder oben dran. Es ist manchmal Fußball einfach auch nicht zu erklären.
Naja, aber das ist ja auch ein Spiel gewesen, wo du gesehen hast, wenn, ich war ja im Stadion und du siehst dann einfach auch, wie Schwebe wirklich wirkt. Ja, also der steht dann irgendwie kurz vorm Mittelkreis und du hast das Gefühl, der zieht da eine Linie und wer da vorbei will, der muss es erstmal probieren. Der hat schon eine krasse Ausstrahlung, also ganz anders, also ist aber auch, finde ich, nicht ganz fair, weil du hast einen Jonas Urbich mit 19 Jahren und einen Schwebe mit, weiß nicht, wie alt ist der, 28 oder 30?
Ja, Ende 20.
Das ist natürlich dann auch nochmal ein unfairer Vergleich. Aber es hat was mit der Aura zu tun und dann hast du auch gleich diese Riesenchance von Fürth gehabt und er stellt sich einfach mitten rein und der Spieler hätte dann einfach nur drüber lüpfen müssen, scheitert aber an Schwebe. Und insofern geht dann das Spiel, nimmt dann seinen Lauf. Aber das, was du gehört hast, war in der Tat richtig. Du hast wirklich das Gefühl gehabt, dass die können jetzt ewig noch so weiter spielen. 4 Stunden und es passiert nichts.
Ja, und dann hast du halt, dann unterstützt sich auch der gegnerische Keeper. Und ja, dann.
Ja, wobei man sagen muss, dass es ein Gamechanger war, dass Kainz dann reinkam und auch Downs. Du hast mit Downs halt einfach jemanden, der den Hunger nach vorne hat ins Tor. Und du hast ihn mit Kainz, der auch Ecken schießen kann. Das ist alles irgendwo auch, dass die beiden jetzt, und das ist ein bisschen absurd, in so einer Art Joker-Rolle sind, das ist ein bisschen kurios, aber es hat funktioniert. Insofern war das, wie du sagst, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber es war auch ein Spiel, das wirklich harte Kost war. Das sollte man vielleicht einfach auch mal ganz klar so sehen, das stimmt schon.
So, ich würde aber gerne noch eins, wenn du jetzt keine Frage zur zweiten Liga hast, würde ich noch mal ganz kurz auf einen Namen hereingehen, das habe ich diese Woche auch geschrieben. Also der neue Trainer von Manchester United, ich glaube, da kann man nur gratulieren, Ruben Amorim. Ja. Wahnsinn, wie Sporting letzte Woche City zerpflückt hat. Klar, die haben jetzt auch nicht ihre beste Phase, Rodri fehlt an allen Ecken und Enden. Aber der ist zweimal Meister mit Sporting geworden, zweimal Pokalsieger. Das in einem Land, wo eigentlich der Verein eher so dritte Kraft hinter Benfica und Porto ist. Ich finde es schade, dass er geht, weil die haben noch keinen Punkt verloren in der heimischen Liga. Gökeres, der Stürmer, schießt alles kurz und klein. Für mich wäre Sporting in der Konstellation sogar ein Halbfinalkandidat für die Champions League. Mhm. Ich weiß, es ist noch früh in der Saison. Ich finde es auch gut, dass er die 3 Spiele noch hatte. Ein bisschen schade für Fußballromantiker, dass er jetzt geht. Aber ich glaube, Manchester United kann sich da freuen.
Total. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie das jetzt weiterläuft mit Real Madrid. Ancelotti ist da nicht mehr komplett außerhalb der Kritik. Und das schon länger nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie das durchziehen bis zum Ende der Saison oder zumindest bis in den Winter hinein. Und dann tritt ja dann doch schon wieder jemand wie Xabi Alonso auf den Plan eventuell. Oder you name it. Also gibt es da die Möglichkeit?
Ja, aber Alonso wird nicht in der Saison gehen, definitiv nicht. Und ich kann mir auch beim besten Willen kein Szenario vorstellen, dass man bei Real Ancelotti entlässt. Dann würdest du eher die Saison wahrscheinlich austrudeln lassen. Das ist zwar eigentlich nicht Real-like, aber also den Mann, der dir so viele Silberpötte gewonnen hat, da zu entlassen. Also selbst Perez traue ich natürlich auch alles zu, aber das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Obwohl das, was Real spielt, im Moment natürlich nicht Real-like ist. Das ist auch klar, aber das spricht ja auch dafür, wir haben das ja in der Vergangenheit gesagt, das war ja selten Fußball von den Sternen geholt. Nur eine unfassbar hohe individuelle Klasse, eine Nervenstärke. Aber das geht im Moment auch ein bisschen schief und sie suchen die Balance nach groß. Mbappé ist gefühlt noch nicht so richtig angekommen. Also rein spielerisch muss einem da schon Sorgen machen, wenn man Real-Fan ist.
Absolut, absolut. Also, ich hole dich mal so rein in das Jahr 1995 und zwar am 11.11.1995. Da gab es eine sehr schöne Szene. Da kam nämlich zur Pause ein Spieler namens Sergei Kiriakov in die Partie.
Ja, oh!
Und, ja. Und es gab, der Reporter sagte, was heute sicherlich nicht mehr unbedingt so wahrscheinlich stattfinden würde. Vinny, zähl deine Ausländer. Das war wahrscheinlich der spektakulärste und krasseste Wechselfehler der Bundesliga-Geschichte.
Und, ach, ich dachte, du wärst jetzt, ich war jetzt im Jahr 94, als der KSC gegen Valencia 7-0 gewonnen
nein,
hat.
Nein.
Okay, gut.
Ich bin
gut.
Bei Vinny Schäfer, du kennst den ja gut.
Ja.
Und würde man ihn heute fragen, wenn er zurückblickt, was würde er sagen?
Boah, ich habe mit ihm darüber tatsächlich gar nicht, nie drüber gesprochen.
Ah, siehst du, guck mal, interessant nee, eigentlich.
Tatsächlich nicht. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich meine, da gab es ja einige. Otto Rehhagel, der mal falsch gewechselt hat. Ich glaube, selbst Trapattoni mal irgendwann. Es gab ja verschiedene Dinge. Wie viele Ausländer, wie viele Amateure und das weiß ich nicht alles. Ne? Und Entschuldigung, was würde Vinny Schäfer sagen? Er würde erstmal lachen, würde sagen, Jung, meine Jung. Und dann würde er mir erklären, er kann super auch die Geschichten erzählen. Mhm. Aber ich muss ihn fragen, definitiv. Das ist, und selbst Christoph Daum, weißt du noch, in der Champions League, da hat ja auch einen gebracht, wo der VfB gegen Leeds das Ganze dann verspielt hat.
Absolut, aber es ist prägend irgendwie gewesen. Also ich erinnere mich tatsächlich wirklich noch dran. Und zwar kannst du dich noch daran erinnern.
Du meintest übrigens mit Zähl deine Ausländer, das hat der Stadionsprecher damals gesagt, glaube ich. Ne? Ja, genau.
Ja? Und das Lustige war ja, dass auch der Präsident war damals Roland Schmieder. Der ist von seinem Platzhof gesprungen, von der Ehrentribüne und ist Richtung Trainerbank gesprintet. Ja. Es war völlig vogelwild alles. 23.000 Zuschauer waren da im Bildpark in Karlsruhe. Also es war eine ganz besondere Szene. Wir müssen irgendwann mal Vinny Schäfer hier einladen. Und
der das machen wir auf jeden Fall mal. Ja, das machen wir mal. Aber dann sage ich dir eins, dann sprechen wir beide nicht 3-15 Dinger und sowas. Wenn der anfängt zu erzählen, ist es herrlich, mit ihm über Fußball zu reden. Einfach wunderbar. Müssen wir mal einladen.
Gut. Gemacht, gesagt, getan. Dann sage ich danke für diesen wunderbaren Podcast. Ich glaube, bei der Champions League sind wir ungefähr pari, oder? Bei der Tipperei?
Ich glaube ja, da hast du wieder dein europäisches Gesicht gezeigt.
Ja, absolut. Das ist ja klar. Das Internationale.
Also Königsklasse, das ist ja genau dein Ding, kann man sagen.
Absolut, absolut. Genau da fühle ich mich zu Hause.
Ganz genau. Ja, dann würde ich sagen, zieh dich jetzt um, ne? Kommst du zu uns, wir treffen uns um 14 Uhr am Friesenplatz oder in der Südstadt.
Alaaf, der Technikchef, guck mal.
Der Technikchef hat meditiert, habe ich gesehen.
Ach so.
Und geht gleich auch raus. Also man sagt, er sei die gefährlichste Waffe in Köln heute.
Er ist es. Er hat sein Haar neu geföhnt, ich habe das gesehen. Es ist eine leichte Föhnwelle darin und ein bisschen Produkt drin.
Das Produkt ist immer noch da übrigens. Ne?
Das Produkt ist immer noch da. Wir müssen das nächste Mal nochmal über das Produkt sprechen.
Genau.
Völlig richtig. Aber wer Produkt kann, wer 11.11. kann und wer an diesem Tag Podcast kann, ich wiederhole es gerne nochmal und das geht raus an den Technikchef, der dann natürlich einfach auch noch hinten raus, wenn man wirklich alles abgeräumt hat und dann kommt einer aus dem Off und schreit einmal noch ganz lässig ein weiches Alaaf, dann braucht es vor allen Dingen eins, nämlich
Kölsche Eier. Wir brauchen Eier.